Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Große Koalition startet mit einem Streit über die Freizügigkeit in der EU ins neue Jahr. SPD-Politiker sperren sich mit scharfen Worten gegen Forderungen der CSU. Sie will Hürden gegen eine angebliche Zuwanderung in die Sozialsysteme einziehen. Anlass ist, dass für Rumänen und Bulgaren die letzten Jobschranken in der EU gefallen sind. Sie dürfen seit dem 1. Januar in jedem Mitgliedsland arbeiten.
Als Arbeitssuchende am Straßenrand sind sie schon jetzt in vielen Städten präsent. Die CSU aber fürchtet, dass durch die Öffnung des europäischen Arbeitsmarktes noch Zehntausende zusätzlicher Armutsflüchtlinge aus Bulgarien und Rumänien angelockt würden. Sie will deshalb die Freizügigkeit einschränken.
Diesen europäischen Rahmen, der vorgegeben ist, wollen wir so national ausgestalten, dass es zu keinen Verwerfungen kommt und vor allem, dass nicht soziale Brennpunkte geschaffen werden. Wir als Deutsche sind nicht die soziale Reparaturwerkstatt Europas.
Populismus auf Kosten Europas heißt es dazu fast unisono aus der SPD und selbst aus der Schwesterpartei CDU. Denn wer seine Arbeitskraft zu Hungerlöhnen anbiete, der tue das auf dem Schwarzmarkt. Bei der Freizügigkeit gehe es aber gerade um eine geregelte Zuwanderung.
Die Probleme, die da sind, sind schon da, bevor die Freizügigkeit da war. Da können wir in Nordrhein-Westfalen sehr viel drüber berichten, was in Dortmund und Duisburg passiert, wo Menschen mit Touristenvisum eingereist sind, die schwarz arbeiten, die auf einem Arbeitsstrich und in der Prostitution sind. Das sind ernsthafte Probleme, die aber 0,0 mit Freizügigkeit zu tun haben.
Das ist reine Angstmache. Wir haben die Erfahrung 1986 mit dem Beitritt von Spanien und Portugal zur EU. 2004 die Osterweiterung. Beides Mal hieß es, es gibt eine riesige Armutswanderung. Beides Mal ist nichts dergleichen passiert.
Die CSU solle lieber den Kommunen bei der Lösung der Probleme helfen. Statt vor den bevorstehenden Wahlen im Frühling Stimmung gegen Zuwanderer zu schüren, kritisiert die Opposition.
Ich warne davor, regelmäßig aus Wahlkampfzwecken solche Kampagnen loszutreten. Es fühlen sich zum Schluss die Falschen bestärkt, nämlich die Rechtsextremisten.
Auch aus der Wirtschaft kommt deutliche Kritik. Deutschland brauche nicht weniger, sondern mehr Zuwanderung, um konkurrenzfähig zu bleiben. Die CSU-Kampagne sende da das falsche Signal.
Wir haben in der Vergangenheit durchaus erlebt, dass Fachkräfte nicht nach Deutschland kommen, weil es um die Willkommenskultur in Deutschland nicht gut bestellt ist oder aber Deutschland zumindest das Image hat, dass Ausländer und Zuwanderer hier nicht so sehr beliebt sind.
Vor den bayerischen Kommunalwahlen im März und den Europawahlen im Mai will die CSU antieuropäische Stimmungen nicht den Parteien am rechten Rand überlassen. Doch bis weit in die CDU hinein hält man diese Strategie für ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Und die scharfen Reaktionen aus der SPD zeigen, wie sehr das Thema Europa in den kommenden Monaten auch den Koalitionsfrieden gefährden kann.
Der deutsche Arbeitsmarkt hat auch 2013 wieder einen Rekord verzeichnet. Erneut ist die Zahl der Erwerbstätigen auf einen Höchststand gestiegen, und zwar auf 41,8 Millionen. Allerdings entstanden laut Statistischem Bundesamt nicht mehr so viele neue Jobs wie in den Jahren zuvor. Günstig bleibt die Beschäftigungslage vor allem auf dem Bau und in diversen Dienstleistungsbranchen. Die Diskussion über Kampfdrohnen ist neu entbrannt durch Forderungen aus der Bundeswehr. Die Interessenvertretung der Soldaten, der Bundeswehrverband und auch der Wehrbeauftragte machen sich für die Anschaffung von ferngesteuerten und bewaffneten Hightech-Fliegern stark. Gerade bei Auslandseinsätzen wie dem in Afghanistan seien solche Drohnen für die Sicherheit der Soldaten unverzichtbar. Verteidigungsministerin von der Leyen hat noch nicht Stellung bezogen.
Es ist nur Training. Deutsche Soldaten bilden afghanische Sicherheitskräfte aus. Doch wenn die Soldaten das Ausbildungscamp verlassen, brauchen sie Schutz. Auch durch Kampfdrohnen. Das jedenfalls fordert der Bundeswehrverband.
Wer nicht bereit ist, derartige Befähigungen für den Schutz von Soldatinnen und Soldaten zu beschaffen oder sicherzustellen, der muss sich die Frage gefallen lassen, ob es überhaupt richtig ist, Streitkräfte in derartige Missionen wie beispielsweise Afghanistan zu entsenden.
Bisher hat die Bundeswehr 3 Aufklärungsdrohnen vom Typ Heron. Die könnten umgerüstet werden zu Kampfdrohnen. Die Grünen sehen grundsätzlich Gefahren.
Ich glaube, dass die schnelle Beschaffung von Kampfdrohnen sehr problematisch ist, weil, wie wir auch sehen, der Einsatz von bewaffneten Drohnen zu einer Entgrenzung militärischer Gewalt geführt hat und auch die Kriegsführung massiv verändert hat.
Die Bundeswehr soll auch nach 2014 noch in Afghanistan bleiben. Bis zu 800 Soldaten sollen ausbilden. Ohne Schutz jedoch gehe das nicht, so die Union.
Bewaffnete Luftfahrzeuge erhöhen das Spektrum für den Einsatz und damit zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten. Wer bewaffnete Luftfahrzeuge von vornherein aus ideologischen Gründen ausschließt, der gefährdet auch den Schutz unserer Soldaten im Einsatz.
Die Anschaffung von Kampfdrohnen ist im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung nicht ausgeschlossen. Ob Kampfdrohnen oder Aufklärungsdrohnen, alle unbemannten Fluggeräte haben einen Nachteil. Sie dürfen von Deutschland aus nicht starten. Ihnen fehlt die technische Voraussetzung, ohne Einschränkung am Luftverkehr teilzunehmen, unter anderem ein Antikollisionssystem. Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist die aktuelle Diskussion allenfalls theoretisch.
Der Prozess gegen Ex-Bundespräsident Wulff geht deutlich früher zu Ende als geplant. Das Urteil soll spätestens am 21. Januar gesprochen werden. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Hannover will die Beweisaufnahme in der nächsten Woche abschließen. Der frühere niedersächsische Ministerpräsident ist wegen des Verdachts der Vorteilsannahme angeklagt. Zwar hatte das Gericht eine Einstellung des Verfahrens angeregt, aber sowohl Anklage als auch Verteidigung beharren auf einem Urteil in der Sache. Der frühere Kanzleramtsminister Pofalla ist als Vorstand bei der Deutschen Bahn im Gespräch. Er soll nach Medieninformationen ein neues Ressort für langfristige Unternehmensstrategien und Kontakte zur Politik übernehmen. Erst Mitte Dezember war bei der Bildung der neuen Regierung überraschend Pofallas Rückzug aus der ersten Reihe der Bundespolitik bekannt geworden. Damals hieß es, der CDU-Politiker wolle nach einer Auszeit in die Wirtschaft wechseln und mehr Zeit für sein Privatleben haben. Griechenland hat zum Jahreswechsel turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Immer noch kämpft das Land mit den Folgen der Schuldenkrise. Die Bürger leiden unter Kürzungen im Sozialbereich und hoher Arbeitslosigkeit. Viele sehen die Ratspräsidentschaft daher als Chance, für mehr gegenseitige Unterstützung in Europa zu werben.
Eine Chance für Griechenland, die aber auch Belastungen mit sich bringt. Rund 50 Millionen Euro kostet Athen die EU-Ratspräsidentschaft. Genau jetzt, wo jeder Vierte arbeitslos ist, die Wirtschaft brach liegt und auf den Schultern der Staatskassen mehr als 300 Milliarden Euro Schulden lasten. Umso wichtiger ist es aber, sich wieder positiv in die europäische Staatengemeinschaft einzubringen, meint der Vizeaußenminister Dimitris Kourkoulas. Ich bin optimistisch, dass das Jahr 2014 Griechenland und auch Europa aus der Krise holen wird. Jeder griechische Erfolg wird auch ein europäischer Erfolg sein. Ideal wäre natürlich, wenn das während der griechischen Präsidentschaft erreicht wird. Davon muss die Regierung nicht nur Europa überzeugen, sondern erst einmal seine eigenen Bürger. Der jahrelange harte Sparkurs hat das Vertrauen in die Politik erschüttert. Viele Griechen haben daher wenig Hoffnung, dass sich mit einer Ratspräsidentschaft etwas ändern wird, selbst wenn die Regierung die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit als ein Hauptziel ausgegeben hat. Die Regierung redet nur immer zu und zum Schluss kommt dabei nichts raus. Das wird dieses Mal genauso sein. Sie lebt doch hinter dem Mond. Die Regierung von Ministerpräsident Samaras sieht das ganz anders. Gerade weil Griechenland so tief in der Krise steckt, kenne man sich aus und werde die Ratspräsidentschaft als Chance nutzen.
Fiat macht sich auf zu einem global agierenden Autokonzern. Das italienische Traditionsunternehmen übernimmt seine US-Tochter Chrysler komplett, um sich im Wettbewerb mit seinen Rivalen besser zu positionieren. Für das Geschäft zahlt Fiat gut 3 Milliarden Euro. Der Turiner Konzern war 2009 bei Chrysler eingestiegen, als der US-Autobauer in großen Schwierigkeiten steckte. Seit mehr als 2 Jahren verbucht Chrysler wieder Gewinne. Im Südsudan geht die Gewalt ungeachtet der für heute angesetzten Friedensverhandlungen weiter. Während Präsident Kiir den Ausnahmezustand über 2 Regionen verhängte, begannen die Rebellen nach Angaben des Militärs in Richtung der Hauptstadt Juba vorzurücken. Bei dem Konflikt zwischen 2 Volksgruppen in dem ostafrikanischen Land sind in den letzten Wochen nach UN-Angaben hunderte Menschen getötet worden. Mehrere 10.000 sind auf der Flucht.
Bei einem Anschlag im südkenianischen Touristenort Diani sind mindestens 10 Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. 2 Männer hatten eine Granate auf eine Bar geschleudert. Wer hinter der Attacke steht, ist noch unklar. In Kenia hatte es in jüngster Zeit mehrere Anschläge von Islamisten gegeben. Sie üben Vergeltung dafür, dass Kenia das Nachbarland Somalia im Kampf gegen die islamistische Al-Shabaab-Miliz unterstützt.
In Afghanistan bleibt die Sicherheitslage knapp ein Jahr vor dem Abzug der internationalen Schutztruppe ISAF angespannt. Das Ergebnis des 12-jährigen NATO-Kampfeinsatzes ist für viele Bürger in dem Land ernüchternd, auch wenn sich 2015 eine Ausbildungsmission für Sicherheitskräfte anschließen soll. Was wird aus den Menschen? Das fragen ARD-Reporter in der Reihe Afghanisches Tagebuch im Fernsehen, im Radio und bei tagesschau.de.
Ein Film oder das reale Leben? Fawad, ein Schüler, spielt sich selbst, ein Kind in den Krieg geboren. Das ahnt, irgendwann muss mal Frieden gewesen sein. Er träumt, ein berühmter Buzkashi-Reiter zu werden, ein Nationalsport in Afghanistan. Fawad und der Film wurden für den Oscar nominiert. Den Jungen haben sie hier von der Straße weggecastet. Er lief über den roten Teppich in Hollywood. Für ihn scheint vieles möglich, für andere nicht. Viele würden ja gerne mal raus aus Kabul fahren, aber das geht nicht, die Sicherheitslage ist einfach zu schlecht. Mina Rahmani kam aus dem Exil in Kanada nach Kabul zurück, fand die Stadt langweilig und eröffnete eine Bowlingbahn. 2014 wird entscheidend, sagt sie und fragt, werde ich überleben? Taki denkt darüber nach, das Land zu verlassen, aber bislang blieb er. Er schreibt Bücher, verlegt sie selbst und fragt sich, warum der Westen eigentlich keine Literatur ins Land brachte. Wenn sie uns beeinflussen wollen, wäre es doch viel besser gewesen, Bücher zu importieren und uns mit Kultur zu beeindrucken. Zwei ehemalige Bundeswehrübersetzer aus Kunduz fürchten um ihr Leben, vielleicht kommen sie bald nach Deutschland. Die Rockband Kabul Dreams hat längst eine internationale Karriere gestartet. Doch die ist brüchig wie vieles im Leben der neuen Menschen, den Protagonisten im afghanischen Tagebuch.
Mehr zur Reportagereihe Afghanisches Tagebuch gibt es auf tagesschau.de. Dort stellen wir Ihnen die neuen Menschen mit ihren Hoffnungen, Wünschen und Ängsten auch noch genauer vor.
US-Außenminister Kerry ist zu einem zweitägigen Besuch im Nahen Osten eingetroffen. Der US-Chefdiplomat will die israelische Regierung und die Palästinenser dazu bewegen, sich auf Eckpunkte einer Friedensregelung zu verständigen. Begleitet wurde seine Ankunft von Protesten einiger hundert Palästinenser im Gazastreifen. Sie demonstrierten gegen die israelische Siedlungspolitik. In der libanesischen Hauptstadt Beirut sind bei einem Anschlag mindestens 4 Menschen getötet und mehr als 60 verletzt worden. Zu der Attacke hat sich noch niemand bekannt. Im Libanon haben durch den Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten zugenommen. Vor knapp einer Woche waren bei einem Anschlag 6 Menschen getötet worden, unter ihnen der ehemalige Finanzminister des Landes.
Nach mehreren fehlgeschlagenen Rettungsversuchen sind die Passagiere der im Antarktis-Eis feststeckenden Akademik Schokalski befreit worden. Ein Hubschrauber flog die 52 Wissenschaftler und Touristen in kleinen Gruppen von dem Forschungsschiff zu einem australischen Eisbrecher, der sie nun nach Hause bringen soll. Die Akademik Schokalski war Weihnachten in der Commonwealth-Bucht vom Packeis eingeschlossen worden.
Die Akademik Schokalski. Seit Weihnachten rührt sie sich keinen Meter. Anders die eingeschlossenen Passagiere. Tagelang haben sie den Schnee platt getreten, um einen Landeplatz auf dem Packeis zu schaffen. Doch immer wieder hatten Schneestürme eine Rettung aus der Luft unmöglich gemacht. Jetzt hat das Warten ein Ende. An Bord der Schokalski, Polarforscher und Touristen, die sich den kostspieligen Trip leisten können. Panik gab es keine, stattdessen gute Laune und Gesangseinlagen für die ganze Welt. Das war eine Mischung aus wilder Natur, Wissenschaft und Spaß. In der vergangenen Woche war ja nicht so viel zu tun. Für mich war gerade das ein ganz besonderer Luxus. Alle 52 Passagiere sind inzwischen zu einem naheliegenden Eisbrecher geflogen worden. Die Crew der Schokalski bleibt an Bord und hofft auf besseres Wetter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 3. Januar.
Deutschland liegt in einer Tiefdruckzone, die sich vom Atlantik bis nach Mitteleuropa erstreckt. Ein Ausläufer des Sturmtiefs vor Schottland verlagert sich morgen von West nach Ost über uns. Dabei wird weiter milde Luft herangeführt. Nach dem Abklingen letzter Schauer ist es in der Nacht meist trocken. Im Süden und Südosten kann es glatt werden, stellenweise bildet sich Nebel. Abseits davon zeigt sich morgen im Osten und Südosten zunächst häufig die Sonne. In der Westhälfte zieht ein Regenband auf, das bis zum Abend den Osten erreicht. Dahinter gibt es noch einzelne, zum Teil gewittrige Schauer. Der Wind weht oft mäßig bis frisch. Richtung Nordwesten treten starke bis stürmische Böen auf. Bei Schauern und auf den Bergen vereinzelt auch schwere Sturmböen. Heute Nacht Tiefstwerte von 7 Grad im äußersten Westen bis minus 5 am Alpenrand. Morgen werden in Oberschwaben 3, in der Kölner Bucht 13 Grad erreicht. Am Samstag wird es im Norden und Nordosten zum Teil freundlich, sonst wechselnd bis stark bewölkt, von Südwesten zieht neuer Regen auf. Am Sonntag in der Nordwesthälfte häufig Sonnenschein, nach Südosten hin etwas Regen. Hier dann am Montag freundlicher und trocken.
Ingo Zamperoni informiert Sie wieder um 23.15 Uhr. Seine Tagesthemen: Griechenland und die Ratspräsidentschaft. Athener Politik treibt Flüchtlinge aus dem Land. Und Geheimnis der Bäume. Dokumentation macht Regenwald zum Filmstar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.